sei mit euch. Doch, und das weiß wahrscheinlich ein jeder von uns, selbst der Frömmste kann nicht in Frieden leben, wenn es den bösen Nachbarn nicht gefällt. Ja, schon im Kindergarten lernen wir irgendwie so diese Lektionen, dass eben nicht jeder in Frieden mit mir leben will, dass es irgendwie noch Streitigkeiten gibt und nach dem Streit, ob das in der Schule oder ob das bereits bei den Allerkleinsten ist, dann kommt dann im besten Fall die Erzieherin und sagt, jetzt gebt euch mal wieder die Hand, es ist alles gut. Als Erwachsene wissen wir, dass es oft doch nicht so einfach ist, dass wir einfach in die Hand geben und alles wieder gut ist. Es gibt, ja selbst bei den Pädagogen hat man Experimente, Beobachtungen mitgemacht, dass Kinder, die in Spielkasten, Sandkasten wunderbar miteinander ausgraben und spielten, sich gut verstanden haben, dass sie so lange gut, bis einer von denen ein kleines Eimerchen für seine Sanduhr bekommen hat. Solange der nicht da war, der eine Eimer, ging alles wunderbar, aber den will dann auch irgendein anderer haben, der keinen hat. Irgendwie steckt das so in uns Menschen drin, dass wir das haben wollen, was die anderen haben. Dass wir, in der Bibel wird das schon ganz am Anfang geschrieben, nicht nackt sein wollen, wenn der andere vielleicht ein Feigenblatt hat. Ja, in der katholischen Glaubenslehre hat man dieses schöne Wort der erbsündlichen Konkupiszenz dafür gefunden. Von Anfang an gibt es im Menschen so eine Neigung, so eine innere Tendenz, eben nicht nur gut zu sein, sondern so eine Tendenz auch zum Bösen und zur Sünde. Denn natürlich lernen wir als zivilisierte Menschen im Laufe unseres Lebens mit dem Erwachsenwerden unsere Neigungen sozial zu zügeln, uns in gesellschaftlich und kulturell akzeptierten Bahnen zu bewegen, dass man sich dann doch die Hand gibt und Entschuldigung sagt und so, aber was du nicht willst, was man dir tut, das wissen wir alles. Aber dennoch bleibt so dieses im Menschen drin, dass man eben nicht nur gut ist. Im Mittelalter schon hat die Kirche versucht, dass in der Lehre von den sogenannten Todsünden, so hieß das, ein ganz großes Wort, hat man kaum mehr was davon, hat man versucht, diese Motive im Menschen zu erfassen. So wo das herkommt, dass schlechte Handlungen begangen werden. Man hat so 7 Motive versucht, so zu benennen. Zum einen den Hochmut, das ist so das, was die Menschen stolz sein lässt. Die Eitelkeit gibt es auch heute noch, den Übermut. Ein zweites Motiv, eine zweite Sünde, der Geiz. Der Geiz, die Habgier. Sogar bis zur Habsucht, dass man unbedingt das haben will, was der andere irgendwie und nicht erleben kann. Ein Wort, das man heute kaum mehr hört, ist Wollust. Ein schönes mittelalterliches Wort. Die Ausschweifung, die Sucht nach Genuss, das Begehren, all das, was auch mit Unkeuschheit und Gedanken zu tun hat, all das ist unter diesem Wort zusammengefasst. Es ist im Menschen so etwas gibt, nur Party machen zu wollen. Der Zorn kommt als 3. Motiv, Wurzelsünde irgendwie dazu, die Wut, die Rachsucht, der Jähzorn. Und dann etwas, was man den Menschen ansehen kann, die Völlerei. Das nicht mehr Maß halten können, gerade auch im Bereich des Wissens, wobei man heutzutage sagen muss, dass es oft nicht mehr die Menge, sondern dass es dann diese Genusssucht. Nur das Beste und Edelste kommt auf meinen Teller. Die Gefräßigkeit, die Maßlosigkeit, all das ist ihm da anzusiedeln. Oder als 6. der Neid, die Eifersucht und die Missgunst. Und am Ende ist dann die Sünde der Faulheit, dass man irgendwie sich selbst nicht mehr motivieren kann oder im Überdruss in der Trägheit des Herzens liegt auch die Feigheit gehört dazu. Und bei all diesen Dingen denke ich, dass es im Mittelalter nicht viel anders Sanduhren, in die niemand rein darf, oder dass mit dem großen Bruder gedroht wird. Was haben wir für große Rechte und Stellvertreterkriege auf dieser Welt, wo eigentlich nur mit dem großen Bruder gedroht wird? Wie hieß das in der Verkündigung? Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Vergebung. Vergebung ist ein Weg aus der Gewalt, ist ein Weg aus dem Streit. Doch Vergebung nimmt sich zum Mutterweg. Es ist ein hartes Wort, wie das Evangelium beschlossen hat. Vergebung verweigern. Darf man das überhaupt, wenn einer bereit ist, zu vergeben, dann die Hand zurückzuziehen? Vergebung, so denke ich, ist zuallererst ein Geschenk. Ein Geschenk, das der Geist Gottes uns gibt. Und ein Geschenk, das muss man ernst nehmen, sonst beleidigt man den, der es schenkt. Gott liebt deinen Menschen, auch den Sünder, das wissen wir. Ob evangelisch oder katholisch, das ist christliches Urgut. Aber Gott will eben auch Umkehr. Er will ein anderes Denken, dass wir unser Herz, unsere Gedanken auf ihn ausrichten. Gott liebt deinen Leben, aber wir ausgerichtet irgendwie und mit Berechnung die Hand reicht. Der nimmt sein Leben nicht ernst. Gottes Geist ermöglicht Gemeinschaft. Doch diese erwächst aus dem Respekt vor dem anderen und auch aus dem Respekt vor Gott. Gottes Liebe nimmt jeden und jede vor jeder Leistung und mit aller Schuld an. Aber unser modernes Denken, Gott liebt jeden, wie er ist, das stimmt nicht so ganz. Martin Luther hat das so anders formuliert. Der hat so schön gesagt, Gott liebt jeden Menschen, obwohl er ist, wie er ist.
Friede sei mit euch. Das sagt Jesus den Jüngern, die sich bei der Kreuzigung schön ferngehalten haben, aus Angst auch ergriffen zu werden. Es sind die gleichen, die im Garten Gethsemane nicht mit dem Wach geblieben sind, denn sie waren einfach zu müde. Die gleichen, die beim Abendmahl erschreckt gefragt haben: Bin ich es, Herr, der dich vergeht? Auch Petrus ist dabei, der im entscheidenden Augenblick zu einem Mann aus Jerusalem sagte: Nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich glaube, wir alle hoffen, bessere Freunde zu haben als Jesus. Doch es ist wichtig, dass die Jünger genau so sind, wie sie sind. Denn so sind wir alle. Oft nicht zuverlässig, wenn es darauf ankommt. Auch wir verkennen oft den Ernst der Lage. Auch wir bringen oft erst uns selbst in Sicherheit und haben Angst. Mich überzeugt die Darstellung der Jünger in den Evangelien. Sie kommen mir nah. Zu ihnen, sagt Jesus, Friede sei mit euch. Denn es will Jesus, dass sie Frieden haben, im Herzen und auch nach außen hin und in Beziehung auf ihn und auf Gott. Nein, er ist ihnen nicht die Geliebten. Er macht keine Vorwürfe, er fragt auch nicht, und du, wo warst du? Friede sei mit dir. Was heißt das? Alles vergeben und vergessen? Schwamm drüber? Ganz sicher nicht. Für Schwamm drüber ist die Angelegenheit zu ernst. Um dieser Ernsthaftigkeit gerecht zu werden, macht Jesus etwas Außergewöhnliches. Er zeigt seine Wunden. Da wurden die Jünger froh, heißt es. Jesus zeigt uns da einen Weg heraus, aus zerrütteten Verhältnissen, aus verfahrenen Situationen, aus unausgesprochenen Vorwürfen und schlechtem Gewissen. Er zeigt seine Wunde. Das ist mutig. Viel mutiger, als den anderen anzuschreien oder zu behaupten, das alle machen einem doch eh nichts aus. Nein, hier wird es ernst und ehrlich. Schau, die Verletzung liegt tief. Ich trage den Namen noch. Ich bin dadurch geschwächt und angreifbar. Ich zeige dir, habe das doch nur gesagt, weil ich solche Angst habe, dass du mich nicht mehr schön findest. Und der andere kann aufhören, seinen Standpunkt zu verteidigen und hört, was seine Partnerin da sagt. Und dann geht es plötzlich um das Eigentliche, um die echten Sorgen und Ängste, die sie nun gemeinsam angehen können. Die Wunden zeigen. Ist es auch ein Weg für die große Politik? Wie würden sich die Handelsbeziehungen ändern, wenn Amerika sagen würde, wir haben Angst, wirtschaftlich schwächer zu werden. Wir möchten unsere Wirtschaft sichern, und zwar mit eurer Hilfe. Was würde sich ändern, wenn Israel und die Palästinenser miteinander reden würden und beide offen sagen, wie viel Angst sie vor dem anderen haben und dass sie eigentlich nur Wege aus dieser Angst suchen? Die Wunden zeigen, es kann ein Weg zur Heilung sein. Der erste Schritt ist supermutig. Vorschussvertrauen. Man zeigt sich verletzlich, man entblößt seine Wunden, man gibt sich die Blöße.
Wenn wir als Christen diesen Weg Jesu, den Weg der Gewaltlosigkeit, ja bis zum Kreuz, wenn wir das ernst nehmen, dass sich die Macht Gottes eben auch in seiner Ohnmacht zeigt, dann denke ich, da muss sich auch unsere Kirche verändern. Hier redet man nicht gerne von Macht, lieber von ihnen, vom allgemeinen Priestertum aller Getauften, aber ob das so ganz stimmt? Ich habe Macht, jetzt, in diesem Augenblick, an jedem Sonntag, wenn ich hier stehe und predige, sie müssen zuhören. Ich darf reden. Das ist ein Machtgefälle. Was ich zu sagen habe, wird in aller Regel auch nicht irgendwie größer kommentiert. Man beugt sich freiwillig im Gottesdienst einer Rolle von Teilen. Einer allein redet, die anderen hören zu. Obwohl viele sicherlich etwas dazu beitragen können, zu sagen haben, das ist eine Form kirchlicher Machtausübung. In unserer Kirche, in der katholischen, meist auch eine männliche Machtausübung. Worte haben Macht. Zum Auftakt der Vollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe im September vergangenen Jahres äußerte der Kardinal Marx einmal seine Ansicht, die in einem viel zitierten Satz dann durch die Zeit getragen wurde. Er sagte über die Bischöfe und ihre Macht, die Menschen glauben uns nicht mehr. Autorität, Macht, Worte und Vorschriften, die müssen getragen sein. Das ist wie ein Scheck, der gedeckt sein muss. Die müssen getragen sein von der Gemeinschaft. Sonst sind das nur leere Worte und geht auch nur ins Leere. Nicht nur die katholische Kirche macht die Erfahrung, dass die überlieferten Machtstrukturen nicht mehr tragen. Die Vertrauenskrise, das ist tiefer. Tiefer auch als der Machtmissbrauch, etwa bei Fällen sexualisierter Gewalt. Hier geht es um den Glauben. Hier geht es um die Kirche, ihren Einfluss, ihre Privilegien. Hier geht es um das Finanzgebaren ohne Transparenz und Mitsprache, ohne offene Strukturen und das Ernstnehmen auf alle Ebenen geht es nicht mehr weiter. Wir sind hier wirklich in unseren christlichen Kirchen an einem Wendepunkt und wir spüren das auch. Wieso ist es in der Apostelgeschichte, wieso kann sich jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Liebe Schwestern und Brüder im christlichen Glauben, damals in Jerusalem, da waren die ersten Christen begeistert. Und diese Begeisterung, die trägt bis heute, ist aber auch eine bleibende Aufgabe bis in unsere Zeit. Wir hören sie in der Muttersprache. Eine Muttersprache wirklich zu ermöglichen, das ist etwas, was wir auch heute für die Menschen übersetzen müssen. Da heißt es jetzt nicht plötzlich Latein oder Englisch für alle, sondern es ist die Sprache, die die Mütter sprechen. Das ist eine Sprache, die zum Herzen geht. Und das, was alle Menschen verstehen, eine liebevolle Sprache. Und das, was Gott uns sagt, ist zuallererst das, was Jesus auch in seiner Taufe hört. Du bist mein geliebtes Kind. Das ist das, was Gott uns schenkt. Dann in jedem von uns diese Zusage, dass er unser Vater, dass er der ist, der unser Leben in seiner Hand hält. Die Kirche kann von unten aufgebaut und verändert werden. Und ich denke, das müssen wir auch tun. Wir haben über die Jahrhunderte zwischen einem perfekt durchstrukturierten, funktionierenden Apparat der Kirche in unserem Land. Doch dieser ist nur noch unzureichend gedeckt durch den Glauben der Menschen, durch die Überzeugung. Und da ist die Gefahr, dass die Kirche zum reinen Selbstzweck wird. Für die Menschen, für die soll sie da sein, aber nicht zu deren Bespaßung, sondern um sie in Kontakt zu bringen mit dem Sinn und der Zukunft ihres Lebens, mit Jesus Christus und seinem Geist. Kirche, so denke ich, kann Begegnungsraum sein. Alle befanden sich am gleichen Ort, so war das damals am Pfingsten in Jerusalem. Wir rühmen uns, dass wir in Offenbach etwa eine Arrival City sind, wäre nicht auch eine Arrival Church. Einmal eine lohnende Aufgabe für alle vielen, die kommen, Anlaufstellen zu sein, später Heimat zu werden. Oder wie Papst Franziskus gesagt hat, Kirche soll ein ganzer Welt sein. Für die Menschen, die verwundet sind. Doch dazu, da muss sich unser Programm und auch unser Blickwinkel verändern. Was brauchen die Menschen in dieser Stadt? Und geben wir ihnen als Kirche das, was sie wirklich brauchen? So fragt, hinterfragt der Mainzer Bischof Kohlgraf inzwischen seine katholischen Gemeinden. Heimat geben und Sprache verstehen. Das, denke ich, ist eine unserer aktuellen Aufgaben. Gerade auch die jungen Menschen, dass sie sich verstanden fühlen mit den Anliegen für die Zukunft. Nicht nur die Parteien verlieren an politischer Bindekraft. Auch das Engagement vor Ort, die Ehrenamtlichen, all das wird immer schwieriger. Die Menschen wissen um die Globalisierung und dass die ganze Welt in Zukunft ihre Heimat und ihr Dorf sein wird. Aber in der Vertrautheit des Glaubens, dass was ganze Generationen an den Orten, an denen wir leben, hier wieder einen Halt zu finden, das, glaube ich, ist wirklich auch eine wichtige Aufgabe der Zukunft.
Jesus zeigt seine Wunden und sendet seine Jünger und Jüngerinnen aus. So wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Wir sollen also den Mut haben, den Mut zur Versöhnung, zum ersten Schritt, zum Offenlegen unserer Verletzung, zum Vorschussvertrauen. Als Jesu Freunde am Pfingsten den Heiligen Geist empfingen, ging es deshalb auch gleich im Geist Jesu weiter. Sie sprachen die Sprache der vielen. Sie ließen sich auf deren Welt ein, sie kamen dem anderen nahe, sie machten den ersten Schritt. Das ist eben etwas anderes, als Herrschaftsstrukturen aufzubauen und von oben herab zu entscheiden. Du darfst dabei sein, du nicht. Du darfst zum Abendmahl, du nicht. Du darfst Priester werden, du nicht. Bei der Kirche von unten dürfen alle vom Geist beseelt mitentscheiden. Statt Machtkämpfen oder gar Machtmissbrauch sind beharrliche Bemühungen um Vergebung, Versöhnung und angewandte Liebe angesagt. Jesu Geist ruft uns zur Erneuerung der Kirche. Nun müssen wir natürlich noch viel konkreter werden und es in die Sprache der Institutionen übersetzen. Das wäre allerdings eine eigene Predigt oder, gedenk der Machtstruktur, vielleicht eher ein Workshop, wo wir uns wirklich austauschen. Ich möchte jetzt nochmal zum Bibeltext zurückkehren. Der endet nämlich zum Erschrecken von Pfarrer Buchen und mir mit der erneuten Errichtung von Machtstrukturen. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. empfangen die Jünger den Heiligen Geist, schon wird er benutzt, um auszugrenzen. Du nicht. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. War nicht gerade Jesu Botschaft, dass die Schlechten bei Gott willkommen sind? Hat er nicht besonders ein Herz für die Armen, Kranken und für die Sünder gehabt? Was ist da denn bloß los? Es gibt mindestens drei Antworten darauf. Zum ersten die historische Antwort. Der Text aus dem Johannesevangelium wurde etwa 60 Jahre nach Jesu Aufenthalt auf Erden aufgeschrieben. Deshalb ist es schwer zu entscheiden, was auf Jesus zurückgeht oder was die ersten Gemeinden ihm in den Mund gelegt haben, weil es in ihren Augen Jesus entsprach. Wir können das hier auch nicht entscheiden, aber klar ist, dass die Frage der Gemeindenzucht, so nennt man es, wer darf dazugehören, wer nicht, das war eine Frage der ersten christlichen Gemeinden. Die Christen hatten ja den Anspruch, sich durch anständiges soziales Verhalten hervorzutun und dem Gebot der Nächstenliebe zu folgen. Und was sollte man da bloß tun, wenn einer partout an schlechtem Verhalten festhielt? Sollte er von der Gemeinde ausgeschlossen werden? Und ist das nicht auch zugleich der Ausschluss aus dem Himmel? Ein anderer Aspekt wäre eine psychologische Antwort. Die ersten Christen haben anscheinend wirklich Außergewöhnliches erlebt. Da ist Pfingsten, der Heilige Geist kommt mit Sturm und Feuerzeugen. Es wird von Heilungen berichtet, die die ersten Jünger noch tun konnten. Sie hatten Zulauf aus allen Völkern. Außerdem setzten schon bald erste Verfolgungen ein und es gab Märtyrer zu betrauern, aber auch zu bewundern. Wie nahe liegt es, sich als von Gott besonders begnadet zu betrachten, als die Auserwählte? Und was tun Auserwählte? Merkwürdigerweise fangen sie ganz schnell an zu entscheiden, wer noch auserwählt ist und wer nicht. Ich habe den Heiligen Geist. Da müssen wir doch erstmal schauen. Schließlich eine dritte Antwort, die theologische Antwort. Theologisch gesehen haben wir zwei Aussagen über den Heiligen Geist, die man niemals trennen darf. Jesus bzw. Gott gibt seinen Vertrauten den Heiligen Geist und der Heilige Geist weht, wo er will. Beides gehört zusammen und das hat Konsequenzen. Der Heilige Geist geht, wo Gott will, von uns unkontrolliert. Also muss ich auch außerhalb von Kirche mit dem Heiligen Geist rechnen. Denn Gott macht das, wie er es für richtig hält. Und niemand besitzt den Heiligen Geist, auch nicht die Kirche oder die Gläubigen. Man kann ihn nicht haben, wie eine Haarfarbe oder ein Auto. Der Heilige Geist ist flüchtig, die ihn symbolisiert. Und man kann ihn nur erbitten und erhoffen, aber niemals besitzen. Und deshalb ist es schwierig, wenn wir entscheiden sollen, wem Gott die Sünden vergibt und wem nicht. Entscheiden wir aus dem Heiligen Geist heraus oder aus Gründen der Sympathie oder der Machterhaltung? Ist es nicht vielmehr so, dass Gott jedem Sünder die Hand reicht? Vielleicht gerade denen, die mir suspekt erscheinen. Und auch ein zweites, drittes und viertes Mal tut er das. Wie oft sollen wir vergeben, wurde Jesus gefragt. Siebenmal? Siebenmal 70 Mal, antwortete Jesus. Und das heißt, immer wieder. Und deshalb behaupte ich, gerade darin zeigt sich der Heilige Geist, dass wir Menschen immer wieder eine Chance haben. Dass wir Gottes Gnade immer wieder annehmen, immer wieder den Weg frei machen, hin zur Versöhnung und Vergebung. Privat mag uns das nicht immer gelingen, denn wir sind eben nicht durch und durch vom Heiligen Geist und von Gottes Liebe durchdrungen. Aber es gilt: gesegnet, wer Versöhnung möglich macht, geheiligt, wer den ersten Schritt zum Frieden wagt. Von Gott erfüllt, wer seine Schwächen und Wunden zeigt. Mache uns und deine Kinder.